Thema heute heißt raus, komm raus aus deiner Höhle. Du sagst, was für eine Höhle? Es gibt viele Höhlen, aber es geht auch darum, geistliche Blockaden zu beseitigen oder mehr zu erkennen, ein Bewusstsein zu bekommen, wer bist du? Wer bist du als neue Schöpfung? Und ich fange mal an mit Lot. Der Lot lebte in Sodom, einer Stadt, die voll war von Boshaftigkeit und Niedertracht und Perversion. Und er war gerecht, also die Bibel sagt, er war gerecht. In 2. Petrus 2, 6 bis 8 steht, warum er gerecht war. Er litt unter diesen Bedingungen, er litt unter diesen Umständen, wo er drin steckte. Und eines Tages saß er da am Stadttor und dann kamen zwei Männer. Er kannte sie nicht und er lud sie ein zu sich zum Essen und zum Übernachten. Zuerst wollten sie nicht kommen, aber er hat sie überredet und sie kamen dann doch in sein Haus. Kaum war die Tür zu, versammelte sich die ganze Meute der Stadt und hat Lot gesagt, komm raus, gib die Männer raus, die bei dir sind, wir wollen sie vergewaltigen. Also fürchterlicher Gedanke schon und er geht raus und sie überwältigen ihn und dass die beiden Männer, die Engel waren, ihn reinziehen mussten und die Türe wieder zuziehen und sie haben die zusammengerotteten Männer da mit Blindheit geschlagen, dass sie die Türe nicht mehr finden konnten. So verbrachten sie die Nacht da und eröffneten Lot eben, dass Gott diese Stadt vernichten wird und ihn rausretten wollten mit seiner Familie. Er bekam auch die Möglichkeit, die Verlobten seiner Töchter da zu warnen und die hatten aber nur Spott übrig. So, er wollte nicht richtig. Also die Engel mussten sie dann an der Hand nehmen und rausziehen, weil sie irgendwie, keine Ahnung warum, nichts richtig wollten da weg. Und sie sagten, flieht in die Berge, wir haben nicht mehr viel Zeit. Und auch da sagte Lothar noch, nein, das ist so weit, hier diese kleine Stadt, da wollen wir lieber sein. Und auch das bekam er noch gewährt. Also diese Stadt Zoar, das kleine Stadt bedeutet, wurde da noch verschont wegen Lot. Aber in Zoar hat es auch nicht lange ausgehalten. Zwischendurch war noch seine Frau da, die zurückgeschaut hat, als Salzsäule erstarrt, weil sie ja einfach zurückgeschaut hat. Ja, die haben sie extra gewarnt, die sollen das nicht machen. Und so aus Angst in Zoar sah es natürlich genauso aus, da waren auch die Menschen ziemlich kaputt. Und so floh er dort dann doch in die Berge, wo sie eine Höhle fanden. Dort blieben sie. Komischerweise blieben sie dort. Und es war nicht ein paar Wochen oder Monate, das war eine wirklich lange Zeit, wo sie dort lebten. Und der Lot, also der hat keine Perspektive gehabt, keine Vision, der war völlig neutralisiert, passiv, also in dieser Höhle. Und er blieb da, warum auch immer. Und warum kam es zu dieser Situation, habe ich mich da gefragt. Wenn wir jetzt zurückgehen in der Geschichte, steht Abraham, oder Abraham hieß er noch, mit Lot auf der Anhöhe da in Kanaan und beide waren stinkereich. Die hatten große Viehherden und Hirten und es war einfach zu viel. Die Hirten gerieten dann immer mehr aneinander, weil einfach die Weidenflächen nicht ausreichten und die Wasserstellen. Und der Abraham hat vorgeschlagen, also wir trennen uns jetzt, such dir aus, wohin. Also wenn ich nach Westen gehe, gehst du nach Osten, wenn du nach Westen gehst, gehe ich nach Osten. Er ließ ihm die Wahl. Und der Lot schaut sich genau um, also wir waren da schon mal gestanden, da ist, also das kann man dann wirklich schön das ganze Jordantal überblicken und wo jetzt das Tote Meer ist, das kann man sich dann schön vorstellen, da war alles grün und schön und wie der Garten Eden, heißt es da. Also das war richtig ein fruchtbares Land und der Lot denkt sich, naja gut, sieht da besser aus als hier, also gehe ich dorthin. Er hatte nicht dieses Vertrauen in Gott wie Abraham. Der hat mehr so diesen geistlichen Blick gehabt. Ist egal, wo ich bin gesegnet. Ich bin im Bund mit ihm. Er kümmert sich um mich. Ich brauche mich nicht selber darum bemühen, das beste Land zu bekommen. Da, wo ich bin, da, wo Gott ist, da ist der Segen. Und diese Selbstzentriertheit, glaube ich, dieses sich um sich selbst drehen, hat ihn letzten Endes in die Höhle gebracht. Also diese Vorgeschichte. Und er hat resigniert. Er hat keine Perspektive mehr gehabt. Die Höhle der Resignation. Vielleicht sind wir auch manchmal in so einer Situation. Jetzt gebe ich es auf. Es hat doch keinen Sinn mehr. Wer bin ich schon? Ich kann doch nichts bewegen. Alles ist so schlecht. Alles ist so dunkel um mich rum. Ich mache einfach nichts mehr. Gebe es auf. Passiv und gelähmt kreisen die Gedanken um diese negative Einstellung und man kommt nicht raus, man muss die Denke ändern. Und wisst ihr, wie man einen Elefanten dressiert? Man nimmt einen jungen Elefanten, also der noch klein ist und bindet ihn einen starken Pfahl an. Oder ein Baum mit der Kette oder so. Und der junge Elefant, der reißt da dran rum und schreit und wehrt sich und scheuert sich wund. Und bis er irgendwann sagt, ich gebe es auf, der Pfahl ist mein Herr, der ist stärker als ich. Ich komme da nicht gegen an. Wenn der Elefant dann groß ist und erwachsen, dann braucht er diesen Pfahl nicht mehr. Dann nimmt man einen kleinen Stock, einen Bindfaden da. Das reicht, er weiß, das ist mein Pfahl. Der ist stärker als ich. Der starke, große Elefant könnte jetzt locker diesen kleinen Stock da aus dem Boden ziehen und losmarschieren und alles Mögliche machen. Der könnte durch die Fußgängerzone laufen. Er ist ja stark und alles, er hätte viele, viele Möglichkeiten, aber nein, er weiß, mein Pfahl, der ist stärker als ich. Vielleicht ist das auch eine Realität für uns. Wir sind eine neue Schöpfung, wir haben in uns den Gott, der die Welt gemacht hat, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, die Kraft, die in uns ist. Ist unermesslich und ein Bewusstsein dafür, ich bin kein Sklave mehr meiner alten Natur oder dieser Denkweise, alles ist schlecht, ich kann nichts ausrichten, ich bin zu klein oder zu was auch immer. Ja, der Pfahl ist weg. Du bist stark, du bist voller Autorität und du kannst in Jesu Namen sprechen zu deinen Umständen. Dann die zweite Barriere oder Höhle, die mir da noch kam, ist die Höhle vom Klagen und Jammern. Es gibt wirklich manchmal Situationen, wo man denkt, alles bricht immer zusammen, alles ist gegen mich, irgendwie keine Ahnung, was jetzt los ist. So Täler, so Lebensphasen, wo man denkt, meine Güte, wo ist Gott? Oder sowas, ne? Und man ist dann eben in der Versuchung zu jammern, zu klagen, zu heulen, wie schlimm alles ist und ich komme da nicht mehr raus und Herr, hilf mir und so weiter. Und da gibt es ein paar Bibelverse, die ich jetzt da aufgeschrieben habe. In Philipper 2, Vers 14 heißt es, bei allem, was ihr tut, hütet euch vor Nörgeleien und Zweifel. Dann wird euer Leben heil und makellos sein und ihr werdet als Gottes vorbildliche Kinder mitten in dieser verdorbenen und dunklen Welt leuchten wie Sterne in der Nacht. Also da liegt eine große Verheißung dahinter, wenn wir uns weigern, zu klagen, zu murren, zu meckern, zu kritteln, einfach immer nur die negative Seite zu sehen und auszusprechen. Epheser 5, Vers 20 steht, im Namen unseres Herrn Jesus Christus dankt Gott dem Vater zu jeder Zeit, überall und für alles. Ein dankbares Herz zu entwickeln, das ist Gottes Anliegen. Und auch in 1. Thessalonicher 5, 18, freut euch zu jeder Zeit, hört niemals auf zu beten und dankt Gott für alles. Denn das erwartet Gott von euch, weil ihr zu Jesus Christus gehört. Ja, Murren ist reines Gift für unsere Seele. Ich habe da noch was gefunden von KI. Sagt, dankt dem Herrn alle Zeit ist ein zentraler biblischer Aufruf, der dazu ermutigt, Gott in jeder Lebenslage, sowohl in guten als auch in schwierigen Zeiten, für alles zu danken. Dieser Dank drückt Vertrauen, Liebe und Respekt aus und richtet den Fokus weg von persönlichen Nöten hin zur göttlichen Treue. Also, wenn wir klagen und murren, ist das eigentlich ein Ausdruck von Unglauben. Denn Gott, du bist größer, Gott, du bist stärker, Gott steht höher und Gott weiß um deine Situation, er weiß, wo du drin steckst und er ist größer, er ist einfach größer und er hat immer eine Lösung. Ja, Gott will, dass es uns gut geht, deswegen sei dankbar, sag einfach, danke Jesus, du hast die Lösung. Ich weiß gerade nicht weiter, aber du weißt es ja, ich vertraue dir einfach. Alle Dinge müssen zum Besten mitwirken, steht in Römer 8, 28, glaube ich. Glauben wir das? Es ist nur wirksam, wenn wir es glauben. Und das Murren von den Israeliten in der Wüste. Kein Fleisch, kein Wasser, kein dies, irgendwie immer am Motzen und Murren. Ja gut, Gott sagt, dann mach halt noch eine Runde. Wenn du in deinem Leben immer wieder an denselben Punkt kommst, kann es vielleicht sein, dass es daran liegt. Fang einfach an zu danken. Das ist Medizin für die Seele. Ein Bauer hatte einen Esel. Und der Esel war schon ein bisschen alt und er fiel in eine Grube rein. Und da denkt sich, na, was mache ich denn jetzt? Ja, der ist alt und den kann ich sowieso nicht mehr gebrauchen. Ich hole ein paar Leute und wir schütten ihn einfach zu. Macht das so, ne? Dann fangen die an, schaufeln den Dreck auf den Esel da in der Grube. Und der Esel jammert und schreit und klagt und... Und die Erde auf ihm wird immer, die Schicht wird immer höher. Und dann registriert er, das hat überhaupt keinen Sinn, wenn ich da jetzt murre und klage und jammer. Ich muss meine Strategie ändern. Was mache ich denn jetzt? Und dann, dann schüttelt er sich, schüttelt den Dreck von seinem Rücken und stampft ihn unter seine Füße. Und dann merkt er, ich komme ja immer höher. Und die schaufeln weiter und er sagt, ich brauche mehr Dreck, dass ich wieder rauskomme aus der Grube. Und dieses Bild hat mir geholfen zu sehen, wenn du beschmissen wirst mit Dreck oder mit Verleumdung oder mit Anklage, wenn du in Situationen kommst, wo du denkst, das hat keinen Sinn mehr. Danke für den Dreck, ich komme immer höher. Ja, der Esel in der Grube. So, jetzt komme ich noch zu einem Thema. Unvergebenheit, Bitterkeit und Groll und all sowas. In Petrus fragt Jesus, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben? Reicht 7-mal? Er sagt, nein, nicht 7-mal, 70-mal, 7-mal. Ein Bild für immer. Und dann erzählt Jesus ein Gleichnis, eine Geschichte, wo ein König von seinem Verwalter Rechenschaft fordert. Der Verwalter hat viel, viel Schulden bei dem König und deswegen will er alles von dem Verwalter haben und damit er wenigstens einen kleinen Teil von den Schulden wieder zurückbekommt. Der Verwalter bittelt und bettelt und er will doch alles bezahlen und er hat ja keine Möglichkeit, das alles zu begleichen und er wird begnadigt. Der König sagt zu ihm, okay, ich erlasse dir deine ganze Schuld, du bist frei. Dann geht er zu seinem Verwalterbruder, der ihm auch einen kleinen Betrag schuldet und er lässt ihn nicht frei, er vergibt ihm nicht, er lässt seine Schuld ihm nicht, also der dem ersten Verwalter die kleine Schuld hat und lässt ihn ins Gefängnis werfen und da muss er bleiben, bis er das alles bezahlt hat. Das hat sich rumgesprochen und kam dem König zu Ohren. Der hat den dann wieder zu sich zitiert und gesagt, du hartherziger Mensch, wie kannst du nur, ich habe dir deine ganze große Schuld erlassen und du kannst nicht diese kleine Schuld deinem Bruder erlassen? Werft ihn hinaus in die Finsternis, wo das Heulen und das Zähneklappern oder so ist. Ja, und dann sagt Jesus einen Satz, in Vers 35, also Matthäus 18, Vers 35, auf die gleiche Art wird mein Vater im Himmel euch behandeln, wenn ihr euch weigert, eurem Bruder wirklich zu vergeben. Also, das sagt Jesus vorher zu dem Verwalter, liefert ihn den Folterknechten aus. Das ist kein Spaß. Wir kennen einen Bekannten, der hat sich geweigert, seinem Vater zu vergeben. Wo der heute ist, da willst du nicht hin. Der hat den Verstand verloren, der ist komplett, hat keine Möglichkeit mehr zu vergeben. Vergib. Ich bitte dich, wenn du jemandem vergeben musst, vergib. Das ist sehr wichtig. Jesus auf dem Leidensweg, man hat ihm einen Mantel angezogen, einen roten Mantel, hat ist ihm niedergekniet, hat ihn ausgelacht, angespuckt, man hat ihn ausgepeitscht mit diesen entsetzlichen Peitschenhieben, man hat ihm den Dornenkranz auf den Kopf gedrückt und noch draufgeschlagen, und er müsste aus dem blutigen, zerschundenen Körper noch das Kreuz tragen. Und dann schließlich, die haben nicht aufgehört, bis er tot war. Und noch am Kreuz hat er dann gesagt, Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Weißt du? Wir brauchen eine geistliche Sichtweise. Die waren fremdgesteuert. Der Geist war es, der sie getrieben hat. Und wenn Menschen uns anfeinden, wenn sie uns feindlich gesinnt sind, schau einfach, die Macht, die dahinter steht, ist das, was wir nicht lieben sollen, aber den Menschen sollen wir trotzdem lieben und ihm vergeben. Ja, und das, was Jesus gemacht hat, das war der Preis für uns, für unsere Schuld, wenn wir diese Perspektive haben. Was war der Preis für mich, wo Jesus so wirklich alles hingegeben hat für mich, dann kann ich auch von Herzen vergeben. Die kleine Schuld, die mir gegenüber zwischen meinem Bruder und mir steht, vielleicht. Ja, vielleicht hast du irgendwo gemerkt, du bist irgendwo in einer Blockade, in einer Grube, in einer Höhle. Ob jetzt du irgendwo resigniert hast und auf dem Sofa sitzt und die schlechten Nachrichten dir reinziehst jeden Tag und denkst, ja Herr, wann kommst du bald? Hol mich doch raus hier. Überhaupt diese ganze Diskussion, wann Jesus wiederkommt, vor oder nach der Drangsal oder in der Mitte. Ich glaube, der Gedanke ist viel wichtiger, wenn er wiederkommt, bei was findet er mich? Findet er mich in irgendeiner Höhle, passiv? Oder als sein Held, der das Böse konfrontiert und spricht in seinem Namen und unterwegs ist für sein Reich. Da will er uns haben. Ja, wer bist du als Gläubiger? Wenn du dich anschaust als die neue Schöpfung, so wie er ist, so bin ich in der Welt, dann kannst du tun, was du noch nie gemacht hast. Der Paulus sagt, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Ich kann alles. Ich kann Hunger leiden, ich kann Überfluss haben, ich vermag alles. Und du kannst furchtlos sein, brauchst dich nicht zu fürchten. Der, der in mir ist, der ist größer als der in der Welt. Der Pfahl im Bild vom Elefant ist weg. Den gibt es nicht mehr. Du bist frei, du kannst herrschen über deine Gedanken, zum Beispiel als erstes Mal. Ja, du kannst dankbar sein für das, was dir gegeben wurde. Was hat Jesus alles für dich erkauft? Ewiges Leben im Vaterhaus, Leben in Fülle und Herrlichkeit, Frieden, Frieden, der höher ist als alle Vernunft, Frieden, der das menschliche Denken übersteigt, der trotz widrigen Umständen in uns ist, weil wir eine Perspektive haben, die über das Leben hinausgeht. Und du kannst dir bewusst machen, was für einen unschätzbar hohen Wert du hast. Für dich gab Gott seinen Sohn. Das ist gewaltig. Und auch wenn es richtig blöd läuft, müssen alle Dinge zu deinem Besten mitwirken. Alle Dinge. Das ist manchmal, das passt nicht in unser Denken hinein, aber wenn es da steht. Er sagt das ja, also muss es so sein, oder? Und du kannst vergeben, wenn du bedenkst, was dir vergeben wurde. Du kannst es. Wenn auch die Gefühle erst hinterherkommen, aber sprich es einfach aus, ich vergebe meinem Vater zum Beispiel. Ich vergebe. Und dann wirst du frei sein. Halleluja. Okay. Jetzt nimm einfach das, was dich angesprochen hat. Vielleicht war es nur ein Punkt und setz diesen Punkt um. Lass nicht die Zeit verstreichen. Mach es einfach, ob es jetzt irgendwo Vergebung ist oder du dich rausschälen musst aus irgendeinem Nest der Bequemlichkeit oder ob die Umstände widrig sind, dann danke dafür, dass der Dreck auf dich fällt und du höher und höher kommst. Amen.